Sie hören eine Sendung von DRS2.
Stefan Schreiner, gab es das Wort Sünde, den Begriff Sünde in Ihrer Kindheit?
Sicher gab es das durchaus, das Wort Sünde. Ich stamme aus einem Pfarrhaus und da ist das Wort Sünde durchaus im Sprachgebrauch präsent gewesen, allerdings nicht weiter thematisiert.
Gab es eine Sünde, die Sie immer wieder begingen?
Nein, ich erinnere mich deshalb nicht, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ein ganz konkretes Tun oder Verhalten tatsächlich Jesu apostrophiert worden wäre. So, Sünde war eher ein allgemeiner Begriff, der zwar präsent war, aber eben doch nicht in dem Sinne im Alltag eine Rolle spielte, dass man sagen könnte, dies oder jenes Tun oder jenes Verhalten, das sei konkret jetzt als eine Sünde zu bezeichnen.
Sie befassen sich heute wissenschaftlich mit der Sünde. Spielt Sünde für Sie in Ihrem Alltag auch eine Rolle, heute?
Als Alltagsbegriff würde ich sagen, nein. Denn das hängt vielleicht auch mit dem Begriff selber zusammen, der zumindest den Beiklang von etwas antiquiertem, archaischem, verstaubtem hat. Es ist eine moralische Kategorie, die natürlich auch durch die Geschichte geprägt ist und ich würde auch sagen belastet ist und von daher nicht zum Alltagssprachgebrauch mehr gehört.
Was ist eine Sünde? Gibt es einen gemeinsamen Nenner, eine allgemeine, für alle Religionen gültige Definition von Sünde?
Ich denke schon, dass es etwas gibt, was allen Religionen gemeinsam ist. Dazu gehört das Auffassen von Sünde als Übertreten eines gottgegebenen Gebotes oder Verbotes, nicht beachten eines Verbotes. Die Wirkung der Sünde als etwas, was die Gemeinschaft tangiert, innerhalb derer die Sünde begangen ist. Auch das Verständnis der Sünde als Ausdruck einer gewissen Gottesferne.
Stefan Schreiner, was sind denn Ursachen von Sünden?
Ursachen, es gibt wahrscheinlich sehr viele Ursachen, nicht? Und die sind auch in den verschiedenen religiösen Überlieferungen auch unterschiedlich definiert. Im islamischen Bereich gilt als Ursache der Sünde das Vergessen des Menschen im Hinblick auf seinen eigenen Ursprung. Nach der islamischen Überlieferung ist der Mensch eher gleichsam im Status eines Muslims geboren, das heißt mit einer besonderen Veranlagung, die ihn befähigt, in Übereinstimmung mit dem, was Gott von ihm erwartet, zu leben. Das Vergessen dieser Veranlagung ist dann die Quelle, aus der ein nicht gottgemäßes Verhalten resultiert, das, was man dann als Sünde bezeichnet. In der jüdischen Überlieferung hätte man etwas Ähnliches sozusagen. Die Erschaffung des Menschen bedeutet nach der jüdischen Überlieferung, dass der Mensch mit zweierlei Veranlagung geschaffen ist, mit dem, was man die beiden Triebe nennt, einen guten Trieb oder einen Hang zum Guten und einen bösen Trieb oder die Neigung zum Bösen. Beides ist schöpfungsmäßig dem Menschen mitgegeben, sodass er eine Wahl vornehmen kann, dem guten Trieb zu folgen oder dem bösen Trieb zu folgen. Und dem bösen Trieb zu folgen würde in diesem Falle bedeuten, eben eine Sünde zu begehen. Sodass also die Sünde verstanden ist als das Verwirklichen dessen, was mit der Bezeichnung böser Trieb angelegt ist.
Reden wir von den monotheistischen Religionen, die uns hier auch am bekanntesten sind, Stefan Schreiner. Judentum, Christentum und Islam haben ja vieles gemeinsam, sind alles Buchreligionen. Trotzdem haben sie aber unterschiedliche Zugänge zur Sünde, unterschiedliche Sündenbegriffe. Was sind denn eigentlich die wesentlichsten Unterschiede?
Wichtige Unterschiede bestehen darin, dass in der jüdischen und islamischen Überlieferung Sünde grundsätzlich nicht als ein Zustand oder eine Befindlichkeit aufgefasst ist, sondern immer als eine ganz konkrete Tat, wobei als eine solche Tat auch ein Wort oder ein Gedanke gelten kann, aber jedenfalls ein individuelles Tun, ein individuelles Denken, ein individuelles Reden damit gemeint ist, keine allgemeine Befindlichkeit oder kein Zustand des Menschen. Demgegenüber ist der christliche Sündenbegriff, und das hängt mit der Interpretation des Paulus zusammen, anders strukturiert. Denn hier, so wie Paulus im Römerbrief schreibt in Kapitel 5, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und damit zugleich an alle diejenigen, für die dieser eine Mensch prototypisch steht, weitergegeben ist, so sind alle Menschen, die nach diesem ersten geboren sind, mit demselben Makel behaftet. Das heißt, Sünde wird hier nicht nur als individuelles Tun verstanden, sondern als ein Zustand aufgefasst, der eine Befindlichkeit des Menschen beschreibt. Das heißt, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist ein Sünder sozusagen, unabhängig von einem konkreten Tun oder Unterlassen. Und das ist dann auch ausgedrückt mit dem Begriff der Erbsünde, nicht, die dann von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das bedeutet, dass damit der Mensch sozusagen zu einem guten Menschen wird, er erst von dieser Befindlichkeit befreit werden muss, erlöst werden muss.
Durch die Taufe.
Das ist im christlichen Bereich die Taufe natürlich, die, wenn man wiederum der Interpretation des Paulus folgt, im Römerbrief Kapitel 6, wo das ziemlich deutlich ausgesprochen ist, nicht, dass die Taufe gewissermaßen die Übereignung der Erlösung von der Erbsünde bedeutet.
Also das heißt, im Judentum haben einfach Adam und Eva als Individuen vom verbotenen Baum gegessen, und im Christentum hat der Mensch vom verbotenen Baum gegessen.
Ja, ich denke, so könnte man sagen. Und das hängt wiederum mit des Paulus' Auffassung von diesem Vorgang zusammen. Für ihn ist Adam, der erste Mensch, eben nicht nur ein Individuum, sondern zugleich der Repräsentant einer Gattung Mensch. Und wie der eine Mensch gesündigt hat, so eben alle diejenigen, für die er der Exponent ist. Nicht? Und das hängt mit seiner Typologie zusammen, die er wiederum im Römerbrief aufbaut, zwischen dem Adam als dem ersten und alten Menschen und dem Christus als dem neuen Menschen, nicht, der Typos und Antitypos gleichsam zum Ausdruck bringt.
Jesus, so lehrt das Christentum, habe durch sein Leiden am Kreuz die Menschen von ihren Sünden erlöst. Dies ist eine der Deutungen in der Opfertheologie, eine Aussage, die nicht nur für Agnostiker und Atheisten, sondern durchaus für gläubige Christinnen und Christen schwer nachvollziehbar ist. Können Sie, Stefan Schreider, diesen Zweiflern etwas auf den Sprung helfen?
Ob mir das gelingt, das weiß ich nicht. Aber zunächst ist zu fragen, was ist damit gemeint mit dieser Aussage? Und hier muss man wieder, glaube ich, bei Paulus einsetzen, nicht auf den diese theologische Interpretation zurückgeht. Wie ich vorhin schon sagte, versteht Paulus Christus, sein Leben, vor allen Dingen aber sein Leiden, sein Sterben und Auferstehen, als antitypisch zu Adam sozusagen, die Umkehrung dessen, was durch den ersten Menschen in die Welt gebracht worden ist. Und um die Sünde aus der Welt zu schaffen, gab es bereits zu biblischen Zeiten, alttestamentlichen Zeiten, Institutionen. Und eine der Institutionen, die als Beseitigung der Sünde angesehen worden ist, war das Opfer. Das Sündopfer, wie man das auch genannt hat, in verschiedenen Kategorien, entsprechend der verschiedenen Sünden. Und daran knüpft Paulus an und sagt, die Sünde, die durch den ersten Menschen in die Welt gebracht ist, wird jetzt gesühnt durch die Institution des Opfertodes Jesu. Er interpretiert diesen Tod Jesu nicht einfach nur als die Hinrichtung oder infolge eines Justizmordes durch die Römer, sondern das hat für ihn eine theologische Bedeutung im Sinne eines Opfertodes. Und der hingerichtete Christus ist für ihn sozusagen das geopferte Opfertier. Und damit ist die Sünde gesühnt. Nach dem paulinischen Verständnis, diejenigen, die auf den Namen dieses Jesus Christus getauft werden, erhalten durch diese Taufe Anteil an diesem Opfertod sozusagen.
Weshalb gehen dann zum Beispiel Katholikinnen und Katholiken trotzdem noch beichten, wenn sie doch eigentlich durch diesen Opfertod und durch ihre Taufe ihre Sünden schon gesühnt haben?
Ja, das betrifft zunächst mal das sogenannte Peccatum Originale, die Ursünde, wenn ich die, als ich vorhin als Befindlichkeit bezeichnet habe. Unterhalb gleichsam dieser Schwelle gibt es natürlich nach wie vor die Möglichkeit der Einzelsünde sozusagen, nicht, für die dann durch die Beichte beispielsweise eine Institution geschaffen ist, der Sühne.
Eine ganz zentrale Sünde war und ist der Götzendienst. Das ist, glaube ich, in allen drei Religionen eine zentrale Sünde. Warum?
Zunächst müsste man klären, was Götzendienst bedeutet. Aber wenn ich es ganz allgemein so interpretiere, wie etwas anstelle von Gott oder neben Gott als göttlich zu verehren, dann bedeutet Götzendienst die Infragestellung der Autorität, die die Gebote, an die ich mich halten soll, gegeben hat. Und von daher ist der Götzendienst ein fundamentaler Verstoß sozusagen gegen ein göttliches Gebot, eine Infragestellung des ganzen Systems, des theonomen Gebotes, des gottgegebenen Gebotes.
Also das heißt, jemand, der Götzendienst betreibt, der ist grundsätzlich sündig und es spielt dann auch gar keine so große Rolle mehr, was er daneben noch so anstellt.
Ja, sicher, denn wenn er Götzendienst betreibt, bestreitet damit zugleich, dass der Gott, der das System sozusagen von Geh- und Verboten autorisiert hat, durch Vergabe der entsprechenden Geh- und Verbote, ja nicht entweder existiert oder neben anderen existiert. Und wenn ich das bestreite, dass dieser Gott der Urheber und die Autorität der Geh- und Verbote ist, dann sind auch die von diesem Gott gegebenen Geh- und Verbote hinfällig. Sodass das die primäre Sünde ist.
Wer Sünde sagt, denkt fast unwillkürlich an Sexualität. Warum ist das eigentlich so?
Das hängt natürlich mit allgemeinen Moralvorstellungen zusammen, die sich auch wandeln können, nicht immer gewandelt haben. Aber zunächst einmal muss man sagen, hängt dies wohl damit zusammen, dass in manchen alten Religionen, altorientalischen Religionen beispielsweise, da gibt es ja bereits in der Bibel sehr viele Belege dafür, dass die Religionsformen, die man ablehnt, Fruchtbarkeitskulte und so weiter, sehr häufig auch mit sexuellen Ausschweifungen verbunden waren, die dann geradezu als Abscheu galten, sodass also Sexualität aus diesem Milieu heraus zum Negativum par excellence geworden ist, nicht? Und die Ablehnung oder die Bezeichnung der Unzucht beispielsweise, nicht, als eine der schweren Sünden hängt damit wohl zusammen.
Warum, Stefan Schreiner, ist denn der Ehebruch eine so schwere Sünde?
Da müsste man vielleicht einsetzen bei der biblischen Geschichte von der Geburt Kains. Da gibt es im Bibeltext eine eigenartige Formulierung, die in den meisten Bibelübersetzungen nicht ganz wörtlich übersetzt wird. Wenn man den Vers im ersten Buch Mose Kapitel 4 am Anfang wörtlich übersetzt, heißt es, dass Eva zusammen mit Gott einen Menschen erschaffen hat. Die rabbinische Interpretation hat darauf Bezug nehmend erklärt, dass an der Erschaffung eines Menschen drei beteiligt sind. Gott im Himmel und Vater und Mutter auf Erden. Die Konsequenz war, dass das Verhältnis zu den Eltern gleichsam als eine Analogie zum Verhältnis zwischen Mensch und Gott bestimmt worden ist. In diesem Sinn wäre Ehebruch betrachtet aus der Perspektive eines möglichen Kindes, das aus einem solchen Ehebruch hervorgeht, insofern ein Verstoß, weil ein Ehebruch dann möglicherweise zur Folge hätte, dass das Kind den Falschen als Vater verehrt, sozusagen. Und aufgrund der eben genannten Analogie wäre dies natürlich eine schwere Sünde.
Und gibt es denn da wie eine tiefenpsychologische Verbindung zum Götzendienst, zum ersten Gebot, dass das Kind dann auch nicht weiß, wer sein Vater im Himmel ist?
So wird das manchmal dargestellt. Ich muss allerdings gestehen, dass mir da erstens die Kenntnisse fehlen und zweitens ich mit diesen psychoanalytischen Dingen ja nicht so sonderlich viel anfangen kann.
Ein brisantes Thema ist auch die Beziehung von Krieg und Sünde.
Das Verhältnis von Krieg und Religion ist ja heute etwas, was unendlich oft diskutiert ist aus naheliegenden Gründen. Krieg gilt zunächst mal in jedem Falle als eine Ausnahmesituation. Und es ist für mich kein Zufall, dass beispielsweise im Bibeltext die Vorbereitung für den Krieg als etwas beschrieben wird, was diejenigen, die in den Krieg zieht, dann außerhalb der Normen der normalen menschlichen Gesellschaft stellt. Im Bibeltext ist das manchmal formuliert mit dem etwas wenn man es wörtlich übersetzt, umstrittenen Ausdruck, sich für den Krieg heiligen. Im Kriegsgesetz beispielsweise der Bibel ist davon die Rede, dass wenn jemand in den Krieg zieht, er sich bestimmter Dinge enthalten muss, die zum normalen Alltag gehören, wie beispielsweise der Pflege intimer Beziehungen, die zum natürlichen Leben hinzugehören. Wer in den Krieg zieht, darf das nicht. Das heißt, hier wird angedeutet, dass jemand, der in den Krieg zieht, etwas tut, was mit den Normen des Alltagslebens in Konflikt steht, was nicht dazugehört, ein Ausnahmezustand ist, und jemand, der dann als das Kriegshandwerk ausübt, steht außerhalb der Normen der üblichen Gesellschaft. So die Auffassung, nicht? Und von daher ist natürlich dann der Weg gewissermaßen, dies auch als dann als Sünde zu bezeichnen, wenn ich das Gebot als den Normalzustand betrachte, recht nah.
Warum ist Töten im Krieg nicht a priori Sünde?
Darüber kann man diskutieren, nicht? Aber die Auffassung zumindest war so, nicht, dass es bestimmte Formen von Töten gibt, die erlaubt sind, nicht, die man dann nicht als Sünde betrachtet hat. Wenn man einen Mord als Sünde betrachtet, dann heißt das, bestimmte Formen von Töten, die nicht als Mord definiert sind, sind deswegen keine Sünde oder sind damit zulässig. Nicht, und dazu gehörte nach alter Auffassung auch immer das Töten während einer Kriegshandlung. Nicht, davon lebt etwa eine Lehre wie die vom gerechten Krieg oder das, was man den Heiligen Krieg nennt, nicht, ist ein schreckliches Wort, kein Krieg ist heilig. Aber das Phänomen, das damit gemeint ist, ist hier schon zu erwähnen, nicht? Das heißt, es gibt eine solche Lehre, wie eben die vom gerechten Krieg, nicht? Die deswegen das Töten auch während einer solchen Kriegshandlung, wenn die Bedingungen für einen gerechten Krieg erfüllt sind, nicht als eine Sünde definieren lässt.
Seit ein paar Jahren beobachtet man geradezu eine inflationäre Entschuldigungskultur. Manche sprechen sogar von einer Entschuldigungsseuche. Politiker entschuldigen sich bei Holocaust-Opfern, Banker bei ihren Kunden wegen übermäßig hoher Boni. Stefan Schreiner, steckt dahinter eine säkularisierte Form von Sündenbekenntnis?
Es wäre schön, wenn man es so bezeichnen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es das wirklich so ist. Sie sagen selber, inflationär, nicht? Da ist schon die Frage, wie weit ist das in jedem Falle tatsächlich auch so gemeint, wie es gesagt ist, nicht? Oder ist das nicht eher ein rhetorisches Requisit geradezu, das in den öffentlichen Diskurs eingeführt ist?
Aber was denken Sie, Stefan Schreiner, bräuchte es heute gerade wieder etwas mehr Sündenkultur, aber eben eine zeitgemäße Sündenkultur?
Ich glaube, dass es durchaus so etwas gibt, wie auch ein Bewusstsein von Normen. Und ich denke, dass gerade das, was wir in der letzten Zeit erlebt haben mit der Entschuldigungskultur, dass das auch ein Ausdruck dafür ist, dass offensichtlich die Erkenntnis zunimmt, es muss Demarkationslinien sozusagen geben, wenn Gesellschaften als tatsächliches Gemeinwesen, wie der Ausdruck auch nahelegt, funktionieren sollen, Bestand haben sollen. Ein Gemeinwesen kann nicht existieren, wenn es nur auf der Addition von individuellen Wünschen, Neigungen, Ambitionen und so weiter besteht. Nicht, sondern der Gesamtzusammenhang eines Gemeinwesens bleibt nur dann gewahrt, wenn es eben solche Normen gibt, nicht, die dann auch von allen zu beachten sind, deren Überschreitung dann in einem religiösen Sinn als Sünde betrachtet wird, deren Überschreitung in einem juristischen Sinn als Straftat, als Vergehen oder wie auch immer zu bezeichnen wäre. Grundsätzlich muss man wohl sagen, die Gebote sind oder Geh- und Verbote, Theonome, Geh- und Verbote, Gottgegebene, die sind ja immer verstanden worden als eine Wegweisung. Ist kein Zufall, nicht, dass der hebräische Begriff Torah oder auch das, was man im Koran als Analogon dazu finden kann, die Wegweisung oder die Rechtleitung, wie die Muslime es nennen, ausdrückt. Das heißt, die Geh- und Verbote sind nicht ein Zwangskorsett, in das ein Mensch oder eine Gesellschaft gesteckt wird, sondern sind Angebote, bestimmte Regeln zu beachten, um im Sinne eines Gemeinwesens miteinander, nebeneinander, im kleineren oder größeren kollektiven Bereich existieren zu können. Und so waren diese Geh- und Verbote immer verstanden worden als eine Hilfe gewissermaßen zur Lebensgestaltung. Die Infragestellung aller dieser Regeln, die, und das ist, denke ich, ein Problem der westlichen Gesellschaften, in denen das Individuum das Maß aller Dinge ist und man manchmal das Gefühl hat, dass über dem Betonen der Individualrechte die Gemeinschaftsrechte und Pflichten hinten runterfallen, nicht, führt natürlich zu einer Fragmentierung oder Segmentierung der Gesellschaft und lässt den inneren Zusammenhalt gleichsam über Bord gehen. Dass in einer solchen Situation, wo sich jetzt auch die Grenzen einer solchen Entwicklung aufzeigen, nun der Ruf nach Reglement, nach Hilfestellung wieder aufkommt, ist nur allzu verständlich.
Heute sagt kaum einer mehr, ich habe gesündigt, ich bin nicht zum Gottesdienst gegangen, ich bin nicht beichten gegangen, ich habe geflucht, sondern ich habe zu viel gegessen, zu viel getrunken. Ich bin ein Steuersünder oder ein Verkehrssünder. Was halten Sie von dieser Begriffswahl, dass man da mit Sünde operiert?
Ja, das entspricht genau dem, dass Sünde sozusagen die Beschreibung der moralischen Seite eines Vergehens ist. Nicht das Bewusstsein, nicht dass jedes Vergehen gleichsam zwei Ebenen hat. Es ist einerseits das, was man als Straftat oder Vergehen bezeichnet, aber das Ganze ist auch noch mit einer moralischen Kategorie versehen, die man dann als Sünde bezeichnen kann. Ich denke schon, dass diese Ausdrücke von daher sinnvoll sind, weil sie doch dieses Bewusstsein auch dokumentieren.
Also Sie finden nicht, es ist ein bisschen komisch, dass man da quasi eine religiöse Kategorie benutzt. Sagt, ich habe gesündigt, ich habe zu viel Schokolade gegessen. Finden Sie kein Problem?
Nein, würde ich nicht sagen, jedenfalls. Denn ich finde der Begriff der Sünde, auch wenn er natürlich ein religiös geprägter Begriff ist, ist aber deswegen nicht nur ein exklusiv religiöser Begriff, sondern er hat eben noch diese andere Konnotation.
Sehr präsent ist auch der Begriff der Umweltsünde. Und da kann man immerhin sagen, Menschen, die Umwelt schädigen die Schöpfung. Also ist das noch etwas näher beim transzendenten Sündenbegriff?
Würde ich nicht sagen, dass das näher ist, nicht? Aber sondern hier ist einfach in einem breiteren Sinn gemeint. Nicht? Es ist dann nicht mehr nur das Individuelle oder den Einzelnen oder die Einzelnen Betreffende, sondern eben die Gemeinschaft oder die Gesamtheit betreffend. Nicht? Eine Umweltsünde, das ist etwas, was natürlich das Kollektivum sozusagen betrifft, die gesamte Menschheit betrifft. Von der Sache her würde ich das schon als vergleichbar mit dem Individuellen sehen.
Und dann gibt es ja auch noch die sogenannte grüne Religion, dass man zum Beispiel My Climate Tickets kaufen kann, also Flugtickets, die etwas mehr kosten, weil Fliegen ja sehr umweltschädigend ist. Was denken Sie, Stefan Schreiner, ist das nicht ein moderner Ablasshandel?
So könnte man es durchaus nennen. Ich tue etwas und habe damit ein gutes Gewissen. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, denn das Bedürfnis gewissermaßen nach Absolution oder eben Ablass ist einfach auch ein menschliches Bedürfnis, das dazugehört. Und es dokumentiert auf der einen Seite, dass so etwas wie ein Bewusstsein des Verstoßes gegen eine Ordnung da ist. Ich weiß, wenn ich also mich gegen die Umwelt versündige sozusagen, nicht, dann tue ich etwas, was ich nicht tun dürfe. Aber wenn ich dafür dann eine Art Ablass bekomme, dadurch, dass ich beispielsweise ein teures Ticket bezahle, dann entlastet das auch wieder. Nicht? Ich denke schon, dass das ein menschliches Bedürfnis einfach ist, dass das in dieser kommerzialisierten Weise befriedigt wird. Das ist wahrscheinlich den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen geschuldet.
Wir haben vorhin von Normen und Regeln gesprochen, über das Bedürfnis nach solchen. Die Menschenrechte sind ja eigentlich so etwas wie universale Normen. Könnte man sagen, wer gegen die Menschenrechte verstößt, sündigt?
Natürlich ist ein Verstoß gegen Menschenrechte in jedem Falle eine Sünde. Nicht? Denn wenn ich ein Menschenbild vertrete, das den Menschen eben nicht als das Zufallsprodukt einer Evolution begreift, sondern von einer Erschaffung des Menschen als Abbild Gottes nicht, definiere, dann ist natürlich in dem Sinn ein Verstoß gegen Menschenrechte in jedem Falle auch eine Sünde.
Gibt es auch so etwas wie Sünden auf struktureller Ebene im Gegensatz zu solchen auf individueller? Denken wir an Ungerechtigkeit in der Politik, in Staaten, das ungerechte Nord-Süd-Gefälle, das wir haben, Gesetze, die Menschen Dinge vorenthalten, die ihnen eigentlich zustehen würden.
Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich finde, das Reden von strukturellen Fehlern hat immer etwas auch Entlastendes. Denn es entlastet diejenigen, die diese Strukturen gemacht haben. Denn Strukturen entstehen ja nicht von sich aus, sondern sind menschengemacht. Aber wenn ich dann von strukturell rede, dann lasse ich sozusagen die Urheber dieser Strukturen außer Acht und entlaste sie damit. Und ich halte das von daher für falsch, von strukturellen Dingen zu sprechen. Das sind immer Menschen, die dahinter stehen, die dafür verantwortlich sind. Das ist zugleich eben auch die Chance, dass man es ändern kann.
Stefan Schreiner, wer sagt denn heute, was Sünde ist?
Das sind natürlich die amtlichen Verlautbarungen der Religionen, nicht die das definieren, wenngleich es natürlich ein Lehramt in dem Sinn, das zu definieren hätte, was Sünde ist oder nicht, nicht in allen Religionen vorhanden ist. Nicht? Die jüdische Tradition, die islamische Tradition hat so etwas wie ein Lehramt nicht, in Analogie etwa zur katholischen Kirche. Ich denke, was Sünde ist, hängt auch mit einer individuellen Wahrnehmung von dem, was Sünde ist, zusammen. Und als eine Institution dieser Wahrnehmung ist dann das menschliche Gewissen zu bezeichnen, das eine solche Mahnungsinstanz darstellt.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.